keine Zeit zum Staubsaugen? Brauchst du einen grösseren Fernseher? Mehr Sound, damit Nachbarn auch etwas mitbekommen? Sorry, ist halt WM. Das sagt Mediamarkt und hat dazu die passenden WM-Highlights wie TV, Kühlschrank, Beamer, Soundbars und vieles mehr. Nur jetzt bei Mediamarkt und auf mediamarkt.ch.
Die Saison ist fast vorbei und wir nehmen heute Abschied. Von einem Stadion, einem fast WM-Fahrer, von zwei Torhütern, mindestens einem Trainer, dem Fairplay-Gedanken und natürlich auch vom Absteiger.
Durchschnüffeln, Kraft sammeln und dann als nächste Saison wieder Angriff.
Das ist die 343. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tillmann Pauls, mit Thomas Schifferle, Dominik Würme und Oliver Gut. Olli, die Saison ist fast beendet und ich habe ganz viele Namen auf meiner Liste stehen, aber überhaupt keine Reihenfolge. Wir müssen uns heute verabschieden vom FC Winterthur, vom Conaredo, wir müssen Trainer verabschieden und Torhüter und Spieler, fast WM-Fahrer müssen wir verabschieden und du darfst dir jetzt einfach aussuchen, wo wir anfangen.
Boah, gerade so.
Ja, guck mal, jetzt bist du wieder da, jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich mal was Nettes.
Jetzt habe ich ja auch die Liste vor mir auf meinem Laptop und ich weiss ja, wer du alles willst verabschieden. Also dann fangen wir doch beim Conaredo an, weil dann sind wir noch irgendwo bei einem Match, wo zumindest für eine Mannschaft noch wichtig ist.
Genau, und wir fangen ganz langweilig, um die Spannung aufzubauen, bei ein paar alten Steinen an. Perfekt.
Ich denke an meine 99 Match, das ich habe gespielt mit Lugano, meine 4 Jahre Assistenttrainer da und meine 5 Jahre wie Trainer. Es ist sicher eine Platz, das lässt mir große Emotionen, aber in diesen Tagen, ich nehme meine Zeit zu bleiben ein bisschen allein mit diesem Fußballplatz und in diesem Moment, ich nehme alles für mich.
Das war Mattia Crocitorti, der Trainer des FC Lugano, der nicht nur Trainer war im Conaredo, sondern auch gespielt hat, wie er gesagt hat. Fast ein bisschen emotional, logischerweise. Er hat natürlich eine enge Beziehung. Bist du auch emotional, Olli? Oder bist du auch ein kleines bisschen froh, dass der FC Lugano ab der neuen Saison ein neues, modernes, schickes Stadion hat?
Also ich habe ja schon die Stadien, die ich dran hänge und alt sind. Schützenwiese beispielsweise, durchaus auch das Brücklifeld in Aarau. Aber jetzt Conaredo gehört ehrlich gesagt nicht dazu, dass man als Mensch, der dort gespielt hat lang und dann auch noch schon lange inzwischen Trainer ist, eine emotionale Bindung zu dem Ort hat. Das verstehe ich noch immer durch. Aber ich finde, es ist jetzt schon nicht das Gleiche, wie wenn sie würden die Schützenwiese irgendwie in die ewige Jagdgründe schicken und ein neues Stadion dort aufstellen, komplett. Ich glaube, für Lugano ist es gut und das wird sie auch zusammen mit dem Joe Mansueto wirtschaftlich noch mal ein bisschen voranbringen.
Gibt es sonst jemanden in der Runde, Thomas Dominik, der ein bisschen traurig ist, dass das Conaredo verschwindet und wir eine weitere Arena in der Liga haben, die man durchaus leicht ersetzen kann? Aber ich gucke hier rum, es ist keiner wirklich traurig, glaube ich.
Nein, ich habe keine wahnsinnig enge Beziehung zum Conaredo. Ich mag mich einfach erinnern an frühere Jahre, wo ich am Spritzenweg nachgerannt sind, ist einmal immer noch gefährlich gewesen, das Stadion zu gehen, wenn es einmal aufgebracht, die Zuschauer gehabt hat. Und allgemein Dessin unerhitzig war und die Schirme gerührt worden sind, das ist dazu mal gang und gäbe gewesen.
Ah, hat der FCZ das daher mit den Schirmen aus dem Conaredo?
Wahrscheinlich hat er das abgekupfert dort, der Vater, was ist es? Bayrami. Ja, aber ich habe jetzt nicht eine wahnsinnige Beziehung zu dem Stadion. Also, einfach eine alte Krüpfe mit einer gemütlichen Bar und sonst, ja.
Und man muss ja sagen, das Gefährlichste in letzter Zeit, vor allem auf den Journalistenplätzen oben, ist ja, wenn man sich an diesen komischen Querpfeilern vorbeidrücken muss, die sie dann mal irgendwann so ein bisschen gepolstert haben zumindest. Aber aus Journalistensicht, das Schwierigste, sich an den anderen vorbeizudrücken zwischen Pfeiler und Kollegen, um irgendwie mal zu seinem Platz zu kommen.
Ja, und wenn du den Kopf angeschlagen hast und nachher hast müssen schreiben, dann hast du dich nicht mehr so wundern, wenn du es eigentlich geschrieben hast, weil du eine halbe Hirnerschütterung hast.
Also jetzt hast du schon eine Erklärung geliefert.
Genau. dann werden wir beschuldigt, anstatt die Infrastruktur. Oder?
Ja, ich bin abends gerne gegangen oder ich gehe weiterhin gerne auf Lugano, aber für mich ist eigentlich immer das Highlight der Ausstieg am Bahnhof, der übrigens jetzt so frisch renoviert ist. Also ich habe letztes Mal gestaunt, wie weit sie da sind in relativ kurzer Zeit. Und wenn man dort aussteigt und dann sieht man die Kille und auf den See ab und die grünen Hügel, das ist schön, der Gang ins Stadion. Ja, ja, ich freue mich auf die neue Arena.
Ja, und es ist jetzt sicher eine Europacup-Arena, oder? Das wissen wir jetzt auch nach dem Wochenende schon. Und das, glaube ich, ist eine coole Kombination für nächste Saison.
Ja, vor allem hat es jetzt Lugano mal verdient, dass sie die Europacup-Spiele daheim machen und nicht immer Asyl suchen in St. Gallen oder in Luzern oder vor allem jetzt in Thun.
Ja. Aber grundsätzlich, also ich finde es schon ein bisschen schade, also nicht um ausgerechnet jetzt das Cornerede, aber dass so die Arenen sehen sich dann schon relativ ähnlich. Das neue Stadion von Lugano, wenn man Bilder sieht, Thomas, wir haben letzten Montag bei einer Veranstaltung des FC Lugano Bilder nochmal gesehen, es erinnert dann schon sehr stark an das neue Stadion in Lausanne, Thun, es ist Luzern, es ist schon alles sehr, sehr ähnlich inzwischen.
Ja, darfst du aber jetzt am CEO vom FC Lugano, Martin Blaser, so natürlich nicht sagen,
weil er... Das würde ich ja nie sagen.
Stolz ist wie Nachbar Slumpi, dass er jetzt das Stadion überkommt und top modern und wie nennt er das, Boutique-Stadion.
Eben, ich war ja auch noch nicht in den VIP-Räumen und in den weichen Sesseln und habe die Monitore nicht gesehen, aber wenn man einfach guckt, es hat einen Rang.
Ja, logisch.
Es ist schon ähnlich.
Ja, ja, ich glaube, es ist ja, wenn ich richtig informiert ist 1-1 eigentlich das Stadion, das Thun hat. Aber nein, es ist halt auch noch Joe Mansueta, der gefunden hat, ich nehme jetzt noch 15, 16 Millionen oder 17 Millionen selber in die Hänge und du das mit dieser Summe noch ein bisschen ausschmücken. Also es ist eigentlich die Stockhorn Arena, die ja mittlerweile Visana Arena heisst, Deluxe.
Es ist Stockhorn Arena Plus.
Ja. Nein, ja. Es ist ja so gewesen, dass der Martin Blaser hat ja 50 Vorschläge gehabt, wie man das Stadion muss ausstatten, dass eben ein Boutique-Stadion wird und ist mit diesen 50 Vorschlägen zum Joe Mansueta auf Chicago geflogen und dann ist ihm geraten worden, er soll vielleicht nicht gerade 50 vorlegen.
Aber sondern, 49 wäre okay.
Nein, ein paar weniger. Und dann hat er das gemacht gehabt. Und offenbar hat er das so überzeugend gemacht, dass der Joe Mansueta ein paar Tage später 3-zeiliges Mail geschrieben hat. Machen wir. Und so einfach ist es bei Mansueta, 15 oder 16 Millionen also, für den Ausbau vom Stadion sich zu
sichern. Ja, erstaunlicherweise, es gehört ja nicht ihm, das Stadion, nein, sondern es gehört der Stadt Lugano, also umso erstaunlicher. Oder?
Gut, Lausanne Ineos hat ja den Ausbau auch massiv mitfinanziert oder hat ihn finanziert, obwohl das Stadion nicht der Firma gehört, sondern der Stadt.
Also ich hänge noch ein bisschen am Begriff «Stolz wie Nachbar Slumpi», den der Thomas da so eben kreiert hat, finde ich sehr schön. Ich kenne den anders, aber...
Wie kennst denn du den?
«Spitz wie Nachbar Slumpi», haben wir das noch nie gehört?
Ja, doch.
Wegen dem Stadion, ich frage mich halt immer, ich meine, wir sind zwar nicht mehr die Jüngsten, aber doch auch noch nicht 100 Jahre alt, wie denn das ist, wenn in den 50er Jahren ein Stadion gebaut worden ist. Ob denn die sich nicht auch gleichen, oder? Ich habe so das Gefühl, es gibt wie so 10 Jahre einen Schritt. FCB, also Jockeli, ist eigentlich das, was IB nachher auch gebaut hat, oder? Also, das ist auch nicht ein riesen Unterschied.
Also, ich meine, früher hat es schon ausgefallenere Designs gegeben und so weiter, aber ich finde, da ist jetzt Cornaredo, das ist jetzt nicht eines von diesen Stadionen, wo kannst nachher trauern. Du kannst mir einmal in einem San Siro in Mailand nachher trauern, du kannst einem Highbury in London nachher trauern. Mira, was gibt es noch für Spiele aus dem europäischen Fußball? Aber also, das Cornaredo ist ja gut, kommt dort jetzt andere Songstadion.
Wir haben jetzt dem Stadion, glaube ich, genug.
Ich finde auch, wir werden dann sehen, ob es irgendwie einen Effekt hat auf Zuschauer. Und Thomas, du wirst ja bei der Eröffnung im Stadion sein, dann kannst du uns ausführlich berichten, ein paar Fotos mitbringen, was jetzt genau das Boutique heißt.
Genau.
Aber wenn wir im Cornaredo sind, wenn wir bei Lugano sind, dann können wir direkt auch noch uns von Mattia Botani verabschieden. Ist jetzt ein Spieler, der hier nicht besonders groß im Fokus steht, zuletzt auch wenig gespielt hat, aber für Lugano natürlich schon extrem wichtig. Eine große Figur, über 400 Spiele. Ist einer, der zumindest Lugano oder den Fans in Lugano fehlen wird, Dominik, oder?
Ja, es war ein spektakulärer Spieler gewesen. Wenn man zumindest an seinen guten Tag, starker linker Fuß, Nummer 10. Ja, nimm gerne zu, glaube
ich. Ja, die Leistungen haben halt einfach nicht mehr gelungen, dass man ihm den Vertrag verlängert hat. Ganz, ganz simpel. Also da ist der FC Lugano nicht anders als andere Club. Man schaut die Daten an und sieht, es kommt nicht mehr wahnsinnig viel.
Er ist doch sogar mal im Aufgebot von Nazi. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber ich glaube, er hat kein Spiel gemacht. Kann das sein? Dass er einfach dabei war.
Ja. Thomas, wen würdest du gerne verabschieden? Wen oder was?
Ja, machen wir das Emotionalste, oder?
Mario Frick?
4 Jahre lang haben wir uns zwar entwickeln können, aber viele Sachen haben wir auch nicht machen können, weil wir einfach operativ Wir müssen den Laden am aufrechterhalten, wir müssen die Vorgaben für die Super League haben wir müssen erfüllen. Und jetzt haben wir zwar wieder Zeit, um ein bisschen den Boden zu fassen und investieren wieder. Wir werden sicher auch investieren. Ist klar, mit Budget müssen wir runtergehen, das ist klar. Aber wir werden auch punktuell wieder investieren, um ein starkes Fundament zu schaffen, um wieder irgendwann sagen, so, und jetzt greifen wir an.
Das war natürlich nicht Mario Frick, sondern Winterthurs Präsident Mike Keller. Und Thomas, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du mit dem Emotionalsten die Verabschiedung des FC Winterthur aus der Super League gemeint hast.
Ja, du musst ja nur schauen, wie die Fans reagiert haben am letzten Dienstagabend im letzten Grund nach dieser Niederlage gegen GC, wie sie die Mannschaft gefeiert haben und wie sie jetzt am Samstag die Mannschaft verabschiedet haben. Der Staat für Winterthur, der Staat für die Kultur dort, dass man sich gern hat. Aber es ist einfach, es ist sehr, sehr viel angenehmer so, wenn du irgendwelche Krawallbrüder hättest, die dann noch Stadien auseinandernehmen. Und das spricht für Winterthur, dass man Schicksal mit, Schicksal ist jetzt ein grosses Wort, aber dass man einfach das verdickt, sportliche verdickt, mit Stil erträgt hinnimmt.
Lass uns noch ganz kurz über das Spiel reden, wo sie dann wirklich abgestiegen sind gegen GC. Dominik, man führt mit 2-0 gegen GC im letzten Grund. Und man hat eigentlich das Gefühl, mit allem, was auf das Spiel hingelaufen ist, mit dem Zwischenstand, okay, also jetzt ist dann der Moment. Und eben, wenn man es selbst dann nicht schafft und am Ende noch 2-3 verliert, dann guckt man auf die ganze Leistung der Saison und dann, ja, auch schon oft gesagt, aber der verdiente Absteiger dann am Ende, ganz klar.
Ja, wenn du es also schaffst, dass der Dirk Kabels gegen die 2 Goal schießt, dann hast du auch nichts anderes verdient. Ich meine, du hast jetzt 100 Gegengoal bekommen und bist dort, wo du hergehörst.
Nein, es ist ja logisch, dass das die schlechteste Mannschaft war. Und es ist ja eigentlich, spricht ja nicht für die Liga oder spricht, sagt auch nur über die Liga aus, dass selbst der FC Winterthur bis kurz vor Schluss noch Chancen gehabt hat, zumindest Barrage zu erreichen. Das ist ja eigentlich unglaublich, wenn du in 35 Runden 4 Match gewinnst und bist immer noch nicht abgestiegen.
Ja gut, das sagt vor allem viel über GC aus.
Natürlich.
Aber die ganze Liga, ja. Über die können wir auch streiten, das wissen wir, aber in erster Linie sagt es viel über GC aus. Winterthur hat den Abstieg leider Gott, das muss man sagen, verdient. Jetzt kannst du immer sagen, wer Letzter ist, hat es verdient, aber das war sehr augenfällig jetzt in dieser Saison. Nur GC hat es eigentlich auch verdient. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht viel Widerspruch. Oder?
Nein, wenn du den Match gegen GC wieder anschaust, das ist so sinnbildlich für die ganze Saison. Sie kommen aus nichts kommen, machen sie 2 Goal. Haben 60 Minuten lang passiert nichts, weil GC so schlecht ist. Und dann Dirk Abels, am Dominik, sein Lieblingsspieler, aus der Verzweiflung raus schiesst er aus 20 Metern. Was macht der Theo Goya? Steht einfach stehen bleiben, dreht er sich ab. Da am Gat raus, gibt Penalty 1-2, aus dem Nichts raus. Und nachher kommt der Mirlin Kresch auf die wahnsinns beknackte Idee an der Mittellinie. Einer von GC, den Krasniki, abzuräumen, wie einen Irre. Statt dass man nach dem 1-2 sagt, wissen Sie was, jetzt bleiben wir schön stabil. Nein, sie hat das Gefühl, wir müssen die Mittellinie einen Konter unterbinden. Macht natürlich alles auf. Und nachher kommt der Lee zum Schuss. Und was macht der Sittler? Statt richtig in den Zweikampf hineinzugehen, hebt das Füßchen aus, lenkt sie ab, Goal. Und das ist genau der entscheidende Punkt, was sich jetzt wieder manifestiert hat. Das war eigentlich jetzt das Wort vom Oli manifestieren.
Ja, ich sehe, du lernst
das genau. Von mir. Also. Es hat die Gier gefehlt, das Goal wollen zu verteidigen. Darum kommst du auch 100 Goal über.
Ja, es hat auch einfach schlussendlich Qualität gefehlt. Und du hast Spieler aus der Arbeitslosigkeit geholt, wie zuerst ein Kasami, der ewig braucht, bis er endlich auch noch angekommen ist in dieser Saison. Du hast einen Kriechu. Ja, es ist irgendwie auch nicht überraschend, wo du irgendwie im Winter aus der Arbeitslosigkeit rausholst. Also sprich, auch der Mike Keller kann da noch lange von investieren. Er hat auch gescheiter letzten Sommer investiert und er hat gescheiter ein bisschen besser und klarer und intelligenter investiert. Und dann wäre Winterthur vielleicht auch konkurrenzfähig gewesen.
Ja, und hätte einfach den Sportchef nicht wursteln lassen, dann wäre es vielleicht auch geholfen.
Thomas, was bedeutet das jetzt konkret für den Club? Also Mike Keller hat ein bisschen darüber gesprochen, man will sich wieder ein bisschen den Themen widmen, die man vielleicht gar nicht unbedingt umsetzen konnte während der Super League. Man will ein Fundament bauen, aber was bedeutet das konkret? Das klingt nicht so danach, als würde man jetzt mit aller Macht direkt wieder zurückstreben, sondern dass man irgendwie, das Budget wird logischerweise angepasst, der Challenge League entsprechend, dass man sich so ein bisschen wieder sammelt und dann quasi den Angriff nochmal wagen will, wenn es soweit ist. Oder wie darf man das verstehen? Was passiert jetzt beim FC Winterthur?
Also das Budget wird jetzt abgefragt auf 8 bis 10 Millionen. Hängt ein bisschen davon ab, wie viele Saisonkarten dass man kann verkaufen kann. Du musst dich natürlich konsolidieren. Ich meine, dass allein, dass das Budget so derart zusammengefräst oder gekürzt wird, sagt ja schon, dass sie nicht mit allem macht. Wenn sie angreifen, das ist ja nicht wieder wie GC dazumal oder wie der FCZ oder wie Sion oder Lausanne, die mit einem Super League-Budget hantiert haben in der Challenge League, also mit 20 Millionen ungerade. Oder? Das lange nie, um einen Anspruch erheben können. Wir wollen gerade sofort wieder rufen. Du musst dich auch einmal konsolidieren. Also du brauchst zuerst mal, haben sie ganz, ganz viele Hausaufgaben zu machen über die Zusammensetzung der Mannschaft. Weil da laufen 13 Verträge aus, plus der Kabine, die sich verabschiedet hat schon. Also da wird ganz grosse Arbeit anstehen und dass du eine kompetitive Mannschaft zusammenbringst. Also es ist dann auch nicht so einfach, nur weil du 4 Jahre Super League warst in der Challenge League. Meine, da hat's für Challenge League-Verhältnisse hat es dann gleich 1-2 vernünftige Mannschaften. Du hast jetzt gerade wieder Yverdon gesehen. Ich meine, die haben auch Ambitionen, irgendwann wieder einmal aufzusteigen. Du hast ein Lausanne-Uschi, wo man nicht unterschätzen sollte. Ja, die hätten eigentlich eine gute Mannschaft.
Ja, das ist so.
Die haben gute Spieler. Die haben wirklich gute Spieler. Also sie wird nicht ein Selbstläufer werden für Winterthur. Ich glaube, sie werden das überleben und sie werden mit sehr viel Freude werden, die Zuschauer nachher eben ab dem Sommer Challenge League Match schauen.
Ja, und du hast vergessen, dass entweder Aarau oder GC noch drin hast, oder?
Ja.
Das ist dann doch auch noch ein Bröckli
für die Challenge League. Ja.
Dominik, du hast die Investitionen angesprochen. Thomas hat gerade angesprochen, den Sportchef Oliver Kaiser. Ich meine, es sind wirklich nicht viele Transfers aufgegangen, wirklich. Also man kann über das Timing sprechen, man kann aber auch über die einzelnen Spieler sprechen, die gekommen sind. Hast du das Gefühl, man müsste auch irgendwie da ein bisschen was ändern? Ich meine, er ist auch schon lange da tätig, passt logischerweise irgendwie zu dem Club, aber dass man irgendwie sagt, vielleicht wäre auch da ein Impuls nötig.
Eben, man kann noch lange irgendwie über Trainer diskutieren, auch über gewisse Spiele. Man denkt eben, es ist schon vieles falsch gelaufen letzten Sommer in dieser Mannschaftszusammensetzung. Und es war ja trotz allem eine relativ teure Mannschaft gewesen, oder Thomas? Weil halt extrem viele Spieler auf dieser Lohnliste sind gestanden, viel zu viel auch für eine Mannschaft, die nicht europäische Spiele dazwischen hat in der Woche. Also, da hat er sicher auch seinen grossen Anteil. Ich meine, eine Zeit lang ist er auch ein bisschen hochgejubelt worden, ist sicher auch zu hoch gewesen. In einem Maße ist wie so vieles. Die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Ich meine, man hat ihn auch mal mit dem FCZ-Sportchef Post in Verbindung gebracht. Ja, also er muss sicher über Bücher, ja.
Er ist jetzt 9 Jahre dort und was sicher ist, er hat sich natürlich einen Hausmarkt aufbauen, dass er eigentlich gar keinen grossen Widerspruch muss erwarten oder befürchten, wenn es um Transfer geht. Also,
aber müsste man nicht genau das ändern?
Ich das muss sicher, das müsstest du sicher ändern. Du müsstest sicher ihm jemanden anstellen, der ihm viel mehr auf die Finger schaut, als aber, was passiert ist.
Aber muss man das ändern, Thomas? Ich meine, klar ist das jetzt auf diese Saison nicht gut gelaufen. Klar sind da Fehlentscheide getroffen worden. Nur wenn du jetzt seine Gesamtbilanz anschaust, du weißt das viel besser als ich. Stimmt denn diese Aussage noch? Oder hat er eigentlich über die Zeit im Grundsatz einen guten Job gemacht?
Grundsätzlich hat er vieles sehr gut gemacht. Das ist richtig. Er hat sehr viele Trainer, gute Verpflichtungen gewesen, mit dem Alex Frey, Bruno Berner, Patrick Kramen das erste Mal. Dann der Uli Forti als Nothelfer für die letzte Saison, quasi vorletzte Saison. Das ist alles gut gewesen, aber die Frage ist gleich, nach 9 Jahren musst du auch diese Position mal überdenken und musst seinen Wirkungskreis mal überdenken. Also das gehört nichts als zu einem professionell geführten Club dazugehören.
Und das hat alles wie seine Zeit, meinst du damit auch, oder? Also
richtig.
Ein System oder eine Struktur von einem Club.
Wobei, das wird dort nichts ändern auf dieser Position. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Sonst hätte ich es nämlich jetzt schon machen müssen. Und er hat viel zu viel Ansehen im Verein, jetzt gerade beim Präsidenten, beim Mike Keller, als da irgendetwas würde ändern.
Was ich gespannt bin, ist, wie gross ist die Basis? Also hat man sich da jetzt viel dazu gewonnen in den Super League-Jahren, wenn es um Zuschauer geht, oder? Wie war der Schnitt, in der letzten Challenge League-Saison? Hast du das noch präsent?
Sie sind immer so auf etwa 4'000 gewesen, also ich will jetzt nicht darauf behaften. Und nachher ist dann klar, wo es dann darum ging, wo es dann absehbar war, dass sie realistische Chancen haben zum Aufsteigen, ist dann das Stadion, ist dann das Stadion immer ausverkauft gewesen. Und ich denke, wenn sie jetzt, sie können, was ich mich würde überraschen, wenn sie einen Schnitt hätten von Minimum 5'000, mindestens.
Und der hat schon auch wahrscheinlich auch der höchste in der Liga, wo ja 4 Clubs drin hat, die es nicht mal auf einen 4-stelligen Zuschauerschnitt bringen.
Thomas, bevor wir zum nächsten Thema kommen, musst du trotzdem noch sagen, jetzt hast du die ganze Saison entweder über den FC Winterthur geflucht oder dich mit ihnen gefreut. Und jetzt ist das letzte Heimspiel der Saison vor dem Abstieg. Die Spieler verteilen nach dem Abpfiff im Stadion Freibier und du bist nicht auf der Schützenwiese. Was ist da los?
Nichts, es hat mich einfach nicht mehr interessiert. Ich bin am Dienstag im Stadion und das so, hat...
Modefan, sagt man.
Ja, genau, genau. Ich bin am Dienstag im Stadion gewesen, mit den GC-Fans reingehockt auf der Haupttribüne. Sehr sehr angenehme Leute rundherum gehabt, muss ich sagen. Man hat sich gegenseitig noch ein Bier offeriert. Es war sehr angenehm gewesen. Und die haben geklärt, dass der Kollege und ich aus Winterthur sind, oder für Winterthur sind, so muss man sagen. Sie haben dann auch nicht übertrieben gejubelt, was dann 3-2 gewonnen haben. Also alles gut. Nein, Samstag hat mich jetzt einfach wirklich nicht mehr interessiert.
Dominik, wir könnten zu den Young Boys kommen, zu Alvin Sanchez, oder willst du irgendwo jemand anders noch vorher verabschieden?
Nein, machen wir es doch so.
Komm, wir verabschieden Alvin Sanchez noch nicht gerade aus Bern, definitiv, aber zumindest mal aus dem WM-Kader.
Oui, j'ai eu le coach ce matin. Et voilà, il m'a annoncé que j'étais piqué. Et voilà, j'accepte les décisions du coach. Et je vais travailler plus dur pour revenir plus fort. Oui, certainement, je suis très déçu de louper une compétition comme ça, mais voilà, je suis réserviste. Et je suis prêt à tout moment si le coach a besoin de moi.
Das war Alvin Sanchez gestern am Sonntag, der ganz professionell das sagt, was man eben sagt, wenn man vor einem großen Turnier, vor einer WM Bescheid kriegt, dass man nicht im Kader ist. Er hat mit Murat Yakin telefoniert. Er akzeptiert die Entscheidung natürlich, will härter arbeiten, um besser zurückkommen, wie man das halt so macht. Dominik, erstmal bevor wir aufs Alvin Sanchez kommen, der Schweizer Fußballverband hat entschieden, dass man häppchenweise das Kader bekannt geben wird in den nächsten Stunden und Tagen, bevor dann Murat Yakin am Mittwoch offiziell redet. Jetzt ist es gestern so gekommen, dass im Blick eigentlich die ganze Spielerliste schon stand, die ganze Aktion damit eigentlich relativ sinnlos. Man zieht es jetzt trotzdem noch durch. Das ist relativ im großen Bogen schiefgegangen, die Aktion, oder?
Ja, es ist peinlich. Also es ist ein kleines PR-Desaster. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen, außer dass man sich vielleicht künftig wieder überlegt, überhaupt so Aktionen zu machen. Und vielleicht früher ist nicht alles besser gewesen, aber dass man es gleich wie macht wie früher und einfach die Mannschaft auf einen Schlag bekannt gibt, wenn sich der Trainer einer Pressekonferenz dazu äußert.
Das können wir machen, Olli. Einfach wieder eine Mail schicken, alle Namen, und dann gibt es eine Pressekonferenz, die Fragen werden geklärt und dann hat es sich damit auch.
Absolut. Also man muss auch nicht den riesen Zirkus aus so Zeugs machen. Das habe ich noch nie verstanden. Gut, vielleicht bin ich halt einer der Vorgestrigen, aber das ist wirklich nicht nötig. Da haben wir ja in dem Moment, wo das Kader steht, wo er mit allen geredet hat, wo er muss reden, einfach können informieren, kommunizieren, haben wir das Problem jetzt nicht. Und ob er dann die PK einen Tag drauf oder zwei Tage später oder wen auch immer macht, spielt dann weniger eine Rolle, wenn es darum geht, so ein bisschen die Hintergründe für seine Entscheidungen
ja, zu erfahren. Ja, wenn du irgendwie in Frankreich bist und du hättest 4 mögliche WM-Mannschaften oder neben Brasilien, wo es irgendwie um eine Frage geht, Neymar oder nicht oder so, oder? Ja, dann hast du noch einen gewissen Spannungsbogen. Aber bei der Schweiz sind ja irgendwie 22, 23 von 26 Kaderplätze schon lange bekannt.
Aber gerade Alvin Sanchez, das war ein Spieler, wo wir uns hier einig waren, der müsste mit den Leistungen, mit seinen Fähigkeiten irgendwie alleine mal was zu bewegen. Kommt jetzt nicht mit. Murat Yakin hat sich dagegen entschieden. Ist überraschend und ich finde, also ich persönlich hätte ihn definitiv mitgenommen. Ich bleibe dabei. Du auch?
Ja, noch mitgenommen, klar. Ich meine, ich bin ein grosser Sanchez-Fan, aber ich kann mich jetzt ehrlich...
Du bist der Präsident vom Fanclub, Entschuldigung.
Aber ich kann mich wirklich nicht darüber aufregen und ich kann es ein Stück weit auch nachvollziehen. Ich meine, Sanchez war dabei gewesen in diesen Testspielen im Frühling gegen Deutschland und Norwegen. Er hat dort halt schon ein Stück weit ein bisschen leichtgewichtig gewirkt. Er ist stark aus dieser Verletzung im Herbst, auch bei Ibe. Aber auch da, ihre durchschnittlichen Ibe-Mannschaft, ist er jetzt auch nicht mehr so die dominante Figur gewesen. Überhaupt nicht klar. Er hat immer noch seine Scorepunkte, er ist immer noch der Lichtblick. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagen, hey, der spielt so gut, der muss unbedingt in Nazi dabei sein. Ich meine, es wäre eher ein Entscheid, gewesen, mehr für die Zukunft, um zu sagen, hey, schau, du bist für uns wichtig. Ich meine, er hat noch zwei andere Pässe ausser dem Schweizer Pass, aber da offenbar fühlen sie sich sehr sicher, dass er nicht irgendwie noch wird verkapperden, ein Spieler WM.
Aber das wäre es, oder wenn morgen die Mail kommt, dass genau. Das Kader der Kap Verden bekannt wird und Alvin Sanchez sagt, ja doch, ich fahre trotzdem zur WM.
Ich bin absolut bei dir, Tilman, ich hätte ihn auch aufgeboten. Ich meine, was ist die Alternative? Beispielsweise ein Zeki Amdouni, wo zwei Matches gespielt hat bei Burnley, 11 und 14 Minuten die Saison jetzt am Schluss.
Ja gut, also, er ist aus einem Kreuzbandriss gekommen, der hat die Jakin schon relativ früh, hat er gesagt im Frühling, wenn er noch seine Spiele, wenn er sich noch in die Mannschaft kann zurückkämpfen, in eine Premier League Mannschaft.
Ja, aber eine trostlose Premier League Mannschaft.
Ja klar, aber wo auch für die Nazi etwas geleistet, also das kann ich schon nachher vollziehen.
Ja gut, ich hätte gleich anders entschieden, weil der Sanchez einfach für etwas sehr unberechenbar steht im Gegensatz zu anderen Spielern, die in diesem Kader drin sind. Also ich meine, Cedric Guidon ist mit Düsseldorf in der zweiten, in die Bundesliga abgestiegen.
Ja, also, hat aber viele Tore da geschossen.
Ich meine, ja, 15 glaube ich.
So. Ja, 15 von insgesamt 33 Saisontoren.
Es ist nicht Sanchez oder Iten. Also nein, es ist Monteiro oder Iten. Mhm. Es ist der Mittelstürmer, der Ersatz von Embolo. Und da hat die Idee also oder Iten mitgenommen, weil der viertbeste Torschütze ist in zwei Bundesliga.
Ja, oder Iten oder Vogt. Oder? Also einfach vom Typ her eher breit, eher so mit Wasserverdrängung, eher vorne in. Kein eleganter Spieler, aber einer, der irgendwo etwas wegdrückt und mal ein Goal macht. Wo ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, Cedric Guidon wird eine riesen WM spielen. Aber der muss nicht gegen Sanchez
aufwiegen. Nein, und vielleicht wird er gar nicht spielen. Und das ist ja der Punkt. Und das hat der Jakin ja jetzt schon mehrmals klar gemacht, dass er extrem schaut, wie ist das Teamgefühl, wie geht es über einen Monat, wie tut sich der Einzelspieler verhalten, wie bringt er sich ein. Er hat jetzt offensichtlicher auf erfahrene Spieler setzen, wie der Iten auf der Fasnacht, den er kennt. Das sind absolute Teamspieler. Ein Sanchez ist schon ein Teamspieler. Ich meine, der ist sehr gut professionell jetzt mit dem umgegangen. Aber es ist ja Fakt und wir reden da wirklich über Randplätze im Kader. Also insofern ist es jetzt wirklich nicht so
relevant. Aber das ist ja immer genau das Gleiche wie von jeder Kaderkombination. Man redet über Nummer 23, 24, 25, 26 und nachher die spielen ja 0,0 Rolle
also, in einer WM. Ausser, aber da wissen nur noch mehr vor der EM 96, oder? Da hat man dann geschwind den Knupp und den Sutter
rausgestellt. Dort ist ein bisschen etwas anderes. Dort ist ein bisschen etwas anderes los gewesen, das ist richtig, ja.
Aber gerade weil wir über die Randplätze reden, also ich verstehe es auch darum nicht, weil Christian Fasnacht, klar, das ist Erfahrung, das ist einer, der wird sich in das Teamgefüge eingliedern, aber auch bei Alvin Sanchez habe ich das Gefühl, der wird jetzt nicht groß aufmucken, wenn er wenig spielt. Deswegen unverständlich.
Tilman, wir sind uns einig.
Ich hätte oder Sanchez statt dem Fasnacht aufgebaut, aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Und der Punkt gesehen, ja, Thomas ist irgendwie 1-1 im 70. gegen Katar oder so, würdest du dir vielleicht noch irgendwie einen wünschen, wo du sogar vielleicht mal Freistoß mit links reinschiessen kann oder sonst irgendetwas Geniales machen kann. Das wäre definitiv der Sanchez und nicht der Fasnacht. Aber du hast ja noch den Oka vor, oder? Wo ja irgendwie jetzt auch in dieser Rolle siehst. Der wird ja die Joker-Rolle haben. Der hat eine relativ gute Premier League-Saison mit Leeds hinter sich. Der wird in diesen Momenten reinkommen, nicht der Sanchez. Oder? Und der Sanchez hat jetzt halt die Chance zuletzt auch nicht genutzt. Also insofern, ich hätte ihn mitgenommen, aber ich kann es verstehen.
Und das ist der Entscheid, oder? Das ist der Entscheid pro Fasnacht und gegen den Sanchez. Dort, glaube ich, müssen wir darüber diskutieren. Und klar, es ist schon lange her, aber Fasnacht hat ja, glaube ich, in dem Frankreich-Achtelfinal, wo sie die Franzosen rausgehauen haben, an den Euro, was war es? Corona?
21.
Ja. Hat er, glaube ich, irgendwie einen entscheidenden Anteil gehabt?
Ja, er hat auch gegen Frankreich, wo er reingekommen ist, genau, hat er unter anderem eine Balleroberung, die sehr wichtig war. Ja.
Was zum Goal führt, zum 3-3, oder?
Und man muss ja sagen, Christian Fasnacht ist der Torschützenkönig der Super League mit seinen 18 Treffern. Und eben, er hat vielleicht nicht diese 1-gegen-1-Qualitäten, aber er ist ja auch ein Spieler, dass wenn er dann mal irgendwie reinkommen sollte, er irgendwie diesen Instinkt hat, am richtigen Ort zu sein. Das hat er auch bei eBay oft genug gezeigt, die Saison.
Ja, und mir denkt wichtiger, hast jetzt das mal zwei Linksverteidiger dabei, du hast zwei Rechtsverteidiger dabei, dass nicht noch irgendwie im WM-8-Finale mit dem Edmilson Fernandes als Rechtsverteidiger muss spielen. Also wirklich.
Aber kann man sich denn vorstellen, dass das beim Sanchez, dass das etwas macht mit ihm im Sinn von, dass es schwierig werden mit ihm? Also Kap Verde als eine Möglichkeit, Portugal, logisch, da sind jetzt die Chancen noch nicht gerade, weiss ich nicht wie, aber...
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, das ist das Ende der Geschichte von Alvin Sanchez mit der Schweizer Nazi. Nein.
Aber liegt in dem Punkt vielleicht auch ein bisschen was Positives für eBay? Ich meine, WM wäre eine große Bühne gewesen für ihn unter Umständen, um sich zu zeigen. Hast du das Gefühl, die Chancen, dass er nochmal ein Jahr oder ein halbes Jahr zumindest in Bern bleibt, sind gestiegen oder hat das gar keinen großen Einfluss?
Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendeinen Einfluss hat. Außer der wäre jetzt wirklich noch an WM zu einer grossen Figur geworden. Der wäre ja definitiv weg aus Bern. Aber das ist eher unwahrscheinlich gewesen von Anfang an, wie es aber auch wahrscheinlich ist, dass Riebe wird verlassen.
Wir müssen noch über die Verabschiedung von zwei Trainern, zwei Torhütern sagen, aber ich würde sagen, wir fangen mit den Torhütern an.
Ja, vieles mit dem Verein erlebt, gute und schlechte Zeiten, gute, schlechte Phasen. Und es ist schön, dass man das sieht, dass das so honoriert wird von den Fans im ganzen Stadion, von der Kurve natürlich mit dieser Choreo, ist unglaublich. Aber auch vom Verein, dass der Präsident eine Ansprache hat für einen Spieler, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Das war wirklich einmalig heute und ich bin mega, mega dankbar. Habe ich dürfen da bei dem Verein so lange bleiben und das macht mich wirklich sehr stolz.
Das war der ehemalige FCZ-Torhüter Yannick Brecher, der am letzten Mittwoch, am 13. Mai passenderweise, überraschend sein Karriereende kommuniziert hat. Im Alter von 32 Jahren sagt er, okay, ich werde nicht mehr weiter Fußball spielen, werde nicht mehr weiter im Tor stehen. Thomas, bist du überrascht über die Entscheidung?
Ja, für einen Goal ist er 32 noch quasi blutjung. Er hat einfach eingesehen, dass er nicht mehr lange zum Nummer 1 beim FCZ, sondern dass der Platz für den Silas Huber reserviert ist. Und ein ganzes Jahr auf die Bank hocken ist möglicherweise nicht so wahnsinnig sehnsuchtserfüllend für einen, der jetzt über sehr lange Zeit Nummer 1 war. Also ist der Entscheid nichts als konsequent und aus seiner Sicht wahrscheinlich dann auch richtig.
Aber es überrascht mich schon, oder? Also, wenn ich das was gehört habe, habe ich genau das, was du sagst, 32. Ich mag mich kaum an einen Goalie erinnern, wo doch so viel Match gemacht hat auf dem Niveau, wo so ein Standing hatte zwischenzeitlich auf dem Niveau, wo so früh aufhört. Also irgendwelche Ersatzgoalies wie der Germano Vairatti sind, glaube ich, beim FCB noch 35 oder 36 geworden auf der Bank.
Ja.
Und dass du jetzt vielleicht nicht beim FCZ willst bleiben in dieser Situation, ist ja das eine. Aber ein Wechsel wäre ja möglich gewesen. Ich meine, das heisst, immer Hobby zum Beruf gemacht.
Aber wo würdest du schon noch das finden, was ich im FCZ bieten könnte? Der FCZ, wo sein Club ist. Und das spricht ja für ihn, oder? Also,
das spricht
dass
absolut
er sich halt
für
auch
ihn,
wirklich ja. den Gang in die zweite Karriere zutraut, dass er nicht Angst davor hat. Er ist ja jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Trotz all seiner Fauxpas in der Kommunikation, wo mir denkt, da ist er überhaupt nicht so der Leader gewesen, den man können meinen. Aber um ihn muss man sich ja wirklich keine Sorgen machen. Es spricht für ihn, dass er fängt, mit 32 bin ich genug weit für den Entscheid und muss nicht noch irgendwo, nur dass ich noch weiterhin 3 Jahre Fußball bin, irgendwo herwechseln.
Thomas, man verliert jetzt nicht den besten Torhüter, den die Liga so zu bieten hat. Da gibt es bessere inzwischen. Aber was verliert der Club mit Yannick Brecher?
Ja, verliert natürlich einen Goalie, der für den FCZ gestanden ist, der für den FCZ eingestanden ist. Wie viele Spiele hat er gemacht? 367. Ist Captain gewesen, Meister, Cup-Sieger. Er ist clever genug gewesen, dass er nach dem Match immer angestanden ist und durch das auch immer eine Öffentlichkeit gehabt hat. Wie sie Dominik gesagt hat, angetönt hat, nicht immer die passenden Antworten geliefert, vor allem wenn es um die eigene Leistung gegangen ist. Also selbstkritisch ist er durchaus nicht gewesen.
Aber nicht gegen aussen.
Sicher nicht gegen aussen. Er war sicher auch machtbewusst genug gewesen, um einen Trainer absagen können, der ihn eigentlich schon früher hätte wollen als Nummer 1 ersetzen.
Mitchell van der Kaach,
den meinst du? Mitchell van der Kaach, ganz genau. Er ist am Schluss ist er eine Figur, dass er die Grösse bekommen hat für den Verein. Ich hätte sicher auch damit zu tun, dass eben halt sonst nicht wahnsinnig viele grosse Figuren noch rum sind, sondern dass der Club einfach zu einem Durchlaufen Hitzer geworden ist und dann ist es automatisch, der am längsten drin ist, ist einfach dann plötzlich die Identifikationsfigur. Und jetzt wird es dann einer wie der Lindri Camberi sein, weil halt sonst keiner mehr rum ist. Also das es ist schon auch ein Sinnbild für den FCZ, für die Entwicklung bei dem FCZ, dass es einfach kein Clubtreue mehr gibt. Und das ist jetzt ja auch das ist auch absolut verdient, so wie er jetzt verabschiedet worden ist, dass der Ganepo noch ein paar nette Worte gesagt hat, dass Fans eine riesen Choreo gemacht haben, ist doch jetzt alles gut so.
Aber Olli, da sind wir relativ mittig im Thema. Oder man hat Mirlin Kriegiu verloren, Janik Brecher jetzt und man guckt so, Zava wäre vielleicht mal einer, obwohl der ist noch viel zu jung und wird wahrscheinlich auch nicht mehr zu lange bleiben. Bledian Krasniqi ist wahrscheinlich auch einer, der nicht noch ewig bleibt. Eben. Und dann ist man bei Lindrit Kamberi und für einen Club wie den FCZ schon eine spezielle Situation, dass im Grunde nur noch er da ist von wirklichen Identifikationsfiguren.
Ja, es ist dann halt wenig, oder? Hankerum habe ich wie so das Gefühl, das ist auch ein bisschen der Trend. Also die Clubs oder die Mannschaften, die mit wenig Identifikationsfiguren müssen auskommen, die nehmen zu, habe ich das Gefühl, von Saison zu Saison. Dann hast du wieder mal so eine Phase, wo vielleicht wie beim FCB, wenn du jetzt halt wieder eine Rückholaktion machst, dann hast du wieder ein bisschen mehr von dem. Aber ja, klar, St. Gallen hat das, wenn wir nicht diskutieren. Thun scheint das im Moment auch, wobei schauen wir mal, wie es dann Anfang September aussieht.
Aber hat es nicht am Ende irgendwie jeder? Also jeder Club. Also wenn du guckst, ja, Mattia Botani geht jetzt auch, ja, aber Renato Steffen auch, wächst ja da rein als Außenstehender.
Ja, aber als Außenstehender, das ist dann wieder anders, oder? Also der ist jetzt, wie alt war er? 31, als er zurückgekommen ist, hätte ich geschätzt. Der ist jetzt auch nicht gekommen und das ganze Tessin ist wegen dem auf der Beine gewesen, weil, verlorener Sohn, weil das ist er ja nicht, oder? Also, und gleich, gerade ein Club wie der FCZ wird wahrscheinlich gut dran tun, von dem mehr zu haben. Beim FCZ kommt ja noch etwas dazu und das ist die präsidiale Ebene, dass man halt mit sehr vielen jungen Spielern, die weggegangen sind aus dem eigenen Dings, ein verkacheltes Verhältnis aber, hat und dann das fast nicht mehr zurückholen kann.
Aber Oli, es waren jetzt ziemlich viele Worte gewesen, um eigentlich einfach zu sagen, dass ein Club wie der FCZ, der sich als Spitzenclub anschaut, dann kannst du doch nicht der Kamberi als die Figur haben. Das wäre eigentlich jetzt kurz und knapp die
Version. Ja, aber Spitzenclub, also
ja, als selbsternannter Spitzenclub.
In den letzten 10 Jahren und sonst irgendwie.
Der Kamberi kann beim FCZ gemessen seiner Qualität kann er höchstens, eigentlich, wenn es richtig läuft, höchstens eigentlich ein Hingebänkler sein.
Ja, aber
oder
der Brecher,
spielen Nummer 11. Oder?
Der Brecher ist auch nicht mehr Goalie Nummer 1 für einen Spitzenclub, oder? Also nicht erst jetzt irgendwie in dieser Saison.
Gut, aber der FCZ ist jetzt ja kein Spitzenclub in dieser Saison. Und Dominik hat deine Ausführungen. Oli, Entschuldigung, schnell, ich habe so viel Namen im Kopf. Er hat deine Ausführungen, Oli, sehr gut auf den Punkt gebracht.
Und es ist ja so, dass der FCZ mit Heinz Lindner eine Nummer 2 verpflichtet hat, der sich sicher besser eingliedern wird oder der bereit ist dazu, sich einzugliedern hinter Silas Huber. Und dann kann man zumindest mutmaßen, dass Joel Mahl von Servet zu IB wechseln wird, um da die Nummer 2 zu werden. Aber wir werden sehen, wie genau das Torwartkarussell in den nächsten Wochen weiterdreht. Und kommen zum Rücktritt des Torhüters des FC Basel, der ebenfalls sein letztes Spiel hinter sich hat.
Es ist sicher ein enttäuschender Abschluss. Man kann sich leider nicht alles wünschen im Fußball. Ich habe, glaube ich, immer alles gegeben. Und habe immer gerne da gespielt. Der Abschied, ich glaube, der Abschied ist immer noch schöner, wenn ich bin, wie der Ankunft, den ich habe.
Marvin Hitz, der ehemalige Torhüter des FC Basel, deutlich weniger emotional als Janik Brecher. Und Olli, ich weiß nicht, das ganze Ende von Marvin Hitz, es passt irgendwie so. Er hat jetzt im letzten Heimspiel sein letztes Spiel gemacht in Basel. Dann kommt eben so eine Aussage, er ist offensichtlich immer noch nicht ganz drüber hinweg, wie man ihn damals empfangen hat als Nachfolger von Heinz Lindner. Dann kommt das letzte Spiel in Lugano gestern.
Wo man schon seit einer Woche gewusst hat, glaubt, dass er nicht spielt, ja.
Genau, und also eben so der Abschied, man reist gar nicht mehr mit zum letzten Spiel. Es passt irgendwie seine Zeit beim FCB irgendwie relativ gut zusammen, finde ich. Also ja, er war Torhüter, er war teilweise wichtig, aber so wirklich angekommen, habe ich das Gefühl, ist er nicht.
Nicht zu 100%, nein. Er ist halt auch, also ich habe ihn immer als sehr speziellen Typ auch wahrgenommen. Jetzt hast du natürlich immer den Goalie und den linken Flügel sowieso einen an den Waffeln. Ich finde, das stimmt nicht für jeden linken Flügel, wo man schon begegnet ist und auch nicht für jeden Goalie. Der Marvin Hitz ist aber speziell. Ist phasenweise auch, glaube ich, wirklich der beste Goalie von der Super League in der Zeit, als er da war. Und hat aber auch Phasen gehabt, die weniger gut waren, vor allem. Aber du hast mit ihm können Interviewanfragen machen. Auf einmal hat es geklappt, aber vorher dreimal eine Absage bekommen, das ist ja legitim, das darf er.
Aber ich habe doch jetzt seit Wochen immer wieder versucht, nochmal mit ihm zu reden,
seit
oder?
Er gesagt hat, er geht beim FCB, also generell, kein Medium hat noch irgendwie den Marvin Hitz gehabt. Gerade jetzt, wo er ja dann auch mal festgelegt hat, dass es das Ende der Karriere ist, ist es sehr speziell, dass er das Aufhebens offenbar nicht will machen oder einfach sagt, nein, das passt nicht. Man fragt sich auch, wie glücklich ist er noch beim FCB gewesen, zuletzt. Aber er hat natürlich auch sehr, sehr tolle Momente gehabt. Eben, das ist so ein bisschen das nicht greifbare. Du hast mit ihm manchmal 10 Minuten über seine Immobiliengeschäfte diskutieren und dann hast du so gedacht, wow, der geht richtig auf jetzt im Gespräch. Und Hankrum hast irgendwie eine Frage gestellt, die eigentlich nach dem Match opportun gewesen wäre, nach etwas. Und dann ist er hässig geworden, wo du nicht genau begriffen hast, warum jetzt.
Ja, das ist eine völlig richtige Formulierung, spezieller Typ. Und ich glaube, es ist ihm, er beklagt sich jetzt zwar ein bisschen über die nicht ganz nicht den ganz warmen Empfang an oder dazumal. Aber ich habe den Eindruck, es ist ihm eigentlich auch wie egal. Er hat gar nie wollen. Warmherzig überkommen oder hat gar nie wollen, einen für die Öffentlichkeit sein, umarmt werden von den Fans, wie das beim Xherdan Shaqiri.
Oder er kann es nicht, weißt?
Er kann es nicht, er will es nicht, kann es nicht, was auch immer. Und darum ist das jetzt nur absolut konsequent so, wie er geht. Einfach für ihn passt es und dann ist doch das absolut die Ordnung, dass einer still und leise seine Karriere beendet, ohne irgendwelches künstliches Primborium.
Und auch ein bisschen nachvollziehbar habe ich das Gefühl, wenn man als Torhüter hinter der Mannschaft steht, hinter der Abwehr, die offensichtlich auch schon sich seit Wochen sagt, komm, also so richtig Lust haben wir nicht mehr, dass man dann nicht mehr so die ganz große Lust hat, irgendwie seine letzten Spiele gerade so aus, also seine Karriere so ausklingen zu lassen.
Es ist klar, dass sie die letzten Wochen, die sind, glaube extrem unbefriedigend gewesen für so ziemlich alle in dem Club. Ja, die Mannschaft hat wirklich schon länger gewirkt, wie wenn sie eigentlich nur noch warten, bis der so zu Ende geht.
Ist das nicht das zentralere Thema rund um FCB als jetzt Marvin Hitz?
Du meinst den Lichtstein.
Genau.
Und der Beweis ist einfach nicht erbracht, dass er der Falsche ist. Punkt.
Aber der Beweis ist auch nicht erbracht, dass er der Richtige ist.
Nein, logisch, Argument hat er keine gesammelt.
Er hat genau null. Nee. Null Argument gesammelt bis jetzt, dass es könnte gut kommen mit dem. Ganz ehrlich gesagt, das heißt, wir haben das letzte Montag schon diskutiert gehabt.
Ja, aber was seitdem noch einmal passiert ist, denke ich mir klar. Jetzt kann man sagen, ja, es war schon unwahrscheinlich gewesen, nach dem Spiel in Bern, dass sie überhaupt noch
Europa. Das spielt wirklich trotzdem, eine untergeordnete Rolle.
Ja, aber die Art und Weise, wie man jetzt noch einmal in die Matches gegangen.
Also den letzten Match kannst du vergessen. Ja. Den letzten kannst du jetzt einfach vergessen.
Ja, aber es ist gleich, du hast das Gefühl, es will niemand für den Trainer schütten. Du hast, es macht nicht Freude, gewissen Spielern macht es keine Freude, wenn sie am Morgen den Lichtsteiner anschauen. So kommt es über.
So kann man es interpretieren. Es kann auch so überkommen, wie wenn im Moment einfach gar niemand mehr oder schon lange niemand mehr Lust hat zum Shooten. Unabhängig vom
Aber
Trainer.
Aber
kannst du genauso drin interpretieren. Ich kenne die Antwort nicht. Ja. Ich verstehe die Sichtweise. Ich teile sie auf eine Art auch. Und ich bin auch nicht überzeugt oder alles andere noch so überzeugt. Ich habe grosse Zweifel, dass es gut kommt. Ich bleibe einfach dabei. Der Beweis, dass er der Falsche ist, hat er nicht erbracht. Argumente hat er auch keine gesammelt. Dass man nicht gerade wieder wechselt, wenn man von einem Langzeitprojekt schwätzt, weiss man unter diesen Umständen auch. Aber ich habe natürlich höchste Zweifel, dass das bis über den Herbst raus gut geht.
Aber ist doch jetzt normal, dass der Trainer jetzt, der Präsident David Degen, gegenüber den Fernsehstationen am letzten Donnerstag erklärt, er ist unser Trainer für die neue Saison. Würde ich an seiner Stelle vielleicht auch machen. Aber es ist ja am Lichtsteiner selber auch bewusst. Wenn die ersten zwei Monate nicht funktionieren,
also er
dann
ist er weg. 3, 4, 5 Monate gesagt, aber ja.
Die ersten zwei Monate nicht funktionieren. Es werden extrem schwierige Monate werden. Oder? Meine, die Mannschaft, wir haben ja das heute aufgelistet in der Batz, was da alles abgehen könnte kommen. Dann hast du noch einen Sportchef dazu, der ist also in der Führung um die sportliche
Einer,
Führung.
Einer, der mit den Trainer ausgewählt hat.
Noch. Genau, und du hast schon...
Also wobei, ein Sportchef kommt vielleicht auch nicht dazu, vielleicht die zwei Kollegen von Manchester.
Genau, also du hast einfach eine andere sportliche Führung, eben die, wo, wie du gesagt hast, wo dich nicht geholt hat. Also das wird extrem schwer werden, für den Lichtsteiner, weil die Mannschaft wird, wenn sie anfangen zu trainieren Mitte Juni, wird die natürlich noch in Bruchstücken zusammengesetzt sein. oder? Also das wird enorm. Und dann,
also wahrscheinlich wird es dann erst nach dem ersten Ligaspiel richtig Bewegung reinkommen, oder?
Muss aber man du, ja, aber du hast, Entschuldigung, noch geschaut, ich meine, du hast beim Timo Schulz gesehen, wie schnell es geht. Das hat dann den Präsident Degen überhaupt nicht interessiert, dass man praktisch jeden Tag noch einen neuen Spieler angestellt hat, wo er in Raketentempo integrieren.
Und das haben alle Trainer beim FCB erfahren müssen, wie es ist, wenn man sagt, wir gehen mit ihm in die neue Saison oder wir gehen mit ihm in die Winterpause und dann hat es danach irgendwie 180 Minuten gut gedauert.
Jeder, der im Sommer angefangen hat, muss man dazu sagen, hat ja im Februar spätestens aufgehört. So gesehen ist es vielleicht schon richtig, dass man nicht wieder einen neuen anstellt, der dann im Februar aufhört. Oder?
Ja,
nicht
meine,
freiwillig natürlich.
Oder und diese Saison jetzt und der Entscheid auch für den Lichtsteiner und so, der rückt ja wieder den David Degen noch stärker wieder in den Fokus. Oder? Der Meistertitel, das Double, das hat ihm ja so ein bisschen Luft gegeben, das hat ihm so viel Goodwill gegeben in Basel. Oder? Plötzlich hat man so ein bisschen gemeint, er sei der Heilsbringer, nachdem dass er vorher auch lange immer wieder in Kritik ist gestanden. Ich glaube, er ist jetzt 5 Jahre, oder, Oli, Besitzer in Basel.
Genau.
Muss man eigentlich sagen, für die Ansprüche vom FC Basel, ja, das sind die 2 Titel, alles andere eigentlich durchgezogen. Ein paar sehr, sehr gute Transfers. Aber ich meine, jetzt diese Saison jetzt ist eine Katastrophe. Und man darf natürlich den letztjährigen Meistertitel auch nicht verklären. Der ist natürlich unter gütiger Beihilfe natürlich von Ibe in erster Linie, aber auch von Lugano und so weiter. Ist überhaupt kein überzeugender Meister gewesen, der FC Basel. Und das würde mich natürlich als Basler...
Rundumschlag, Dominik.
Das ist doch kein Rundumschlag.
Doch, du musst schon berücksichtigen, wenn du über die ganzen 5 Jahre redest, wo sie finanziell hergekommen sind und warum sie die Transferstrategie haben müssen machen, wo wirtschaftlich grundsätzlich der Weg hat können beschritten werden, der positiver ist. Sie sind wegen dem nicht gesund heute oder einfach mit 60 Millionen im Kessel unterwegs wie IB. Aber es geht nicht wesentlich besser als dazumals. Und das muss man, also dem musst du dann schon Rechnung tragen. Wenn du sagst, ja, 2 Titel und sonst nichts.
Nein,
es hat nicht so viel mit 2 Titeln in diesen 5 Jahren.
Ich habe aber auch gesagt, gute Transfers. Sehr gute Transfers, Mira.
Sie aber haben auch Conference League-Halbfinale dabei gehabt.
Gut, also, aber eben, rein, FC Basel, der grösste Ob. Der eigene Anspruch, grösste Club vom FC Basel, muss man sagen, das Jahr war extrem enttäuschend in dieser Hinsicht. Und natürlich, ob Trainer entscheiden, ist natürlich oft falsch gelegen und das kostet auch viel Geld.
Ja, wahrscheinlich wären sie auch noch jemand anders, wenn sie zu dem Zeitpunkt, wo sie den Trainer gewechselt haben, nicht den Trainer gewechselt hätten. Das vermute ich auch, wenn sie mit dem Ludo durchgezogen hätten, mit dem Ludo Mann, dass sie dann wahrscheinlich im Europacup wären. Aber das ist natürlich auch alles Kaffeesatzleserei, dass das eine miserable Saison ist, wo gerade hinten raus auch einen miserablen Eindruck hinterlässt. Da bin ich bei dir. Nichtsdestotrotz haben sie, obwohl sie glaub, schon lange in der Ferien waren, sind ein Punkt mehr als IB. Also wäre dann noch schlecht. Wenn man dann will ausmachen, wer dann noch die schlechtere Saison gehabt hat, würde ich die Tabellen anschauen.
Das ist so. Das ist aber überhaupt keine Leistung. Punkt mehr als das.
Bin ich auch.
Das würden wir jetzt nicht in CV hineinschreiben, ehrlich gesagt.
Und ein Punkt bleibt natürlich beim FC Basel zu klären. Scherdan Shaqiri, wie geht es weiter mit ihm? Wie zentral ist er noch für den Verein? Wie findet er und der Lichtsteiner zusammen? Ich meine, dass das nicht restlos harmoniert, scheint mir glaub, klar zu sein. Auch wenn man das Gegenteil hört, ist ja logisch. Aber das wird auch eine ganz wichtige, zentrale Frage
sein. Das ist spannend. Also einerseits das Verhältnis zum Trainer und andererseits aber auch jetzt so ein bisschen, wenn man irgendeinen Hoffnungsschimmer will haben, wie sich mit Cerdan auswirkt, dass er jetzt wieder Zeit hat unter den Wochen, oder? Dass er, unter dem hat er gelitten, unter der Mehrfachbelastung hat er, glaube ich, gelitten. Gleichzeitig er wird 35 und nicht 33 im Oktober, wie damals, wo er sie zum Double geführt hat. We'll see.
Wir haben mal bei Marvin Hitz angefangen. Wer ihn beerben wird, ist noch unklar. Wer es nicht werden wird, ist jetzt definitiv. David Degen hat bestätigt, Jan Sommer wird nicht zum FC bekommen. Olli, darf man jetzt von Jonas Omlin ausgehen? Ist das denn logische Kandidat Nummer 1?
Ich habe nicht die Informationen, die jetzt frisch wären, die klar auf das hindeuten. Dass man mit dem Omlin das mal angeschaut hat, habe ich gehört, dass es, glaube ich, lohnmässig noch nicht ganz in dem Bereich war. Ist auch, vielleicht ist der schon lang vom Tisch und sie suchen immer noch verzweifelt. Das Wenige, was der David Degen gesagt hat, also dass der Jan Sommer nicht wird kommen und dass der Lichtsteiner Trainer bleibt, das hat man eigentlich eine Art schon gewusst vorher. Also es war nichts Überraschendes dabei gewesen. Und dass noch irgendein technischer Direktor kommt auch, hat man aber auch schon gewusst. Und das ist ja alles, was man weiss. Also man steht sich, im Moment hat man schon das Gefühl, der Club ist vor allem auf der Suche nach Antworten.
Ein Trainer wird die Super League definitiv verlassen.
Ja, absolutes Urvertrauen. Ich weiß, was wir da geleistet haben die letzten 4,5 Jahre. Es haben noch andere wahrgenommen, da bin ich überzeugt. Und jetzt gerade durch den Saisonabschluss ist sehr zufriedenstellend gewesen. Und darum gehe ich mit einem guten Gefühl jetzt in die Ferien. Ja, und dann mal schauen, ob sich mein Berater meldet oder nicht. Aber wie gesagt, ich habe Urvertrauen und wie sehr ein ambitionierter Club sich melden wird und dass es hoffentlich erfolgreich weitergeht.
Luzerns ehemaliger Trainer Mario Frick, der positiv in die Zukunft blickt. Thomas, kannst du es nachvollziehen nach der Arbeit, die er geleistet hat in Luzern in den letzten Jahren? Er würde gerne nach Deutschland, er würde gerne nach Italien. Hast du das Gefühl, dass sich da was für ihn auftun könnte nach der Arbeit, nach dem Leistungsausweis von Luzern?
Ja, er hat gute Arbeit geleistet und ich hoffe es für ihn auch, dass eine gute Tür für ihn aufgeht, weil er es verdient. Und er ist einer, der sich mit Hut und Haar kann an einem Verein verschreiben, wo er dabei ist. Und er hat nicht nur einfache Zeiten in Luzern. Jetzt gerade anfangs dieser Saison ist ja schon da und dort an einem rumgeflickt worden, weil es nicht so gut gelaufen ist. Und es hat Umfragen gegeben, ist er jetzt noch der Richtige oder nicht. Und er hat sich dann souverän mit der Mannschaft rausgekämpft. Und wenn du, wie das viele Clubs halt machen inzwischen, auf Junge setzen, Junge einbauen, die ausbilden und dann für schönes Geld verkaufen, dann ist er natürlich prädestiniert, weil er hat sich das bewiesen jetzt in Luzern über die Jahre, über 20 Spieler einbauen oder zum Debüt verholfen und ein paar rausgebracht, allen voran Adon Yashari, aber auch, man muss auch sagen, er hat an der Entwicklung von Stankovic seinen Anteil. Also das ist ein, oder der Jacques
Ugrinic,
also Ugrinic, einige Spieler, ja. Das sind etliche Spieler, wenn du jetzt siehst, wie die Giusto sich entwickelt hat, was der für eine super Saison gespielt hat, das hat dann sehr viel mit dem Verhältnis mit dem Trainer zu tun. Also ich würde es ihm wirklich wünschen, dass er einen guten Club findet, weil ich denke auch, dass er einfach ein richtig guter Trainer ist.
Siehst du ihn irgendwo speziell, Dominik? Oder ist es zu schwer jetzt zu sagen, was irgendwie passen könnte von der Liga, vom Fußball, von der Ausrichtung?
In Bundesliga, zweite Bundesliga wäre es ja der, kann ich mir vorstellen, auch von Art und Weise vom Fußball. Italien hat er natürlich ein gewisses Standing mit seiner Vergangenheit dort, rein jetzt vom Fußball her. Eher ein bisschen weniger. Also ich glaube schon, in der zweiten Bundesliga würde gut passen. Das ist für mich halt die Frage. Also ein bisschen der krönende Abschluss, der fehlt ihm für den Wechsel. Das sehen wir dann vielleicht, wenn wir noch auf Mauro Lustrinelli sprechen können, was so etwas ein Titel kann auslösen. Aber ja, ich würde ihm es wünschen und vielleicht auch der Thomas vermutet das anders, aber ich werde ihn durchaus auch vermissen als Trainer in der Super League, falls er dann nicht wieder hier irgendwo wieder Post an.
Wieso soll ich das anders sehen?
Du hast immer festgestellt, dass ich ihn nicht gerne habe, dass ich ihn überhaupt nicht schätze und so weiter. Es ist nicht so, ich habe mich einfach ab und zu ein bisschen über seine Aussagen auslassen und die werden mir natürlich auch fehlen.
Nein, das habe ich ja schon mal gesagt und das ist wirklich der Makel, den er hat, dass er den Titel nicht hat, weil das hilft einfach, wenn du ins Ausland willst und darum hat er sich ja derart masslos aufgeregt über die Niederlage im Göpp-Viertelfinale gegen Lausanne Uschi, oder? Weil er genau weiss, wie gross die Chance gewesen wäre, in dieser Saison den Göpp zu gewinnen.
Aber Olli, dass er fehlt in Sachen Entertainment, Unterhaltung, aber auch was den Fußball angeht, ist, glaube ich, unbestritten.
Absolut, einer von meinen Lieblingstrainern. Also eben rein kommunikativ einer von meinen Lieblingstrainern, weil ich finde, nicht nur der Unterhaltungswert ist hoch gewesen bei ihm, sondern auch der Inhalt ist relativ viel gewesen, was er gegen aussen getragen hat und hat Hand und Fuß gehabt. Auch wenn er manchmal ein bisschen Gegner stark geredet hat, ja, das hat er gemacht. Ich glaube, alles wie weniger habe ich also irgendwie jetzt das Gefühl, aber
Er hört eben auch den Podcast und ist lernfähig, wenn der Dominik ihn wieder einmal ins Enkel stellt.
Aber also, dass es erste Bundesliga oder Serie A ist, kann ich mir dann gleich wenig vorstellen. Nicht, weil der Mario Frick, weil ich ihm die Fähigkeit würde absprechen, überhaupt nicht, aber einfach, weil halt, ich meine, das sind oft so irgendwelche Doublesieger-Trainer aus der Schweiz, die den Sprung direkt machen, oder? Und das hat er halt nicht im Palmarès. Und das wirkt sich wahrscheinlich zu nachteilig aus, wenn es um eine grosse erste Liga geht.
Aber lass uns dann doch zu dem anderen Trainer kommen, den wir vermutlich in den nächsten Wochen oder Monaten vielleicht, man weiß nicht genau, wie lange es dauert oder wie schnell es dann gehen kann, verabschieden könnten.
Meine Zukunft ist noch nicht Wer weiß, oder? Darum bin ich gespannt. Ich habe vorher gesagt, ich bin wirklich gespannt, wie. Darum habe ich gesagt, ich weiß nicht, wo wichtig ist. Ich weiß, was ich will im Sinne, ich werde glücklich sein, ich werde so geile Sachen erleben, wie habe in den letzten Jahren bei FC tun. Das werde ich noch. Ich würde jeden Tag das erleben.
Das war Mauro Lustrinelli in der dritten Halbzeit. Für alle, die dies noch nicht gehört haben, unseren Live-Talk mit Mauro Lustrinelli, holt es unbedingt noch nach. Und Thomas, er hat gesagt, Mauro Lustrinelli, was seine Zukunft angeht, er will sich wieder so geil fühlen, wie er das in Thun hatte. Und es scheint jetzt so, dass Union Berlin ihm das zumindest gern bieten wollen würde. Das heißt, man hat sich mit ihm getroffen, man hat Interesse an Mauro Lustrinelli. Siehst du ihn bei Union Berlin? Wäre das ein Club, wo er hinpassen könnte?
Da würde er hinpassen für mich in die Faust aufs Auge. Also das wäre jetzt richtig, das wäre jetzt ein richtig gesunder, stabiler Club. Und wenn du noch andere Clubs siehst, die sollen in der Verlosung sein, wie Eintracht Frankfurt, da würde ich also die Hände vorlassen, das muss ich sagen. Da würde ich lieber in Thun bleiben und mein zufrieden Leben in Steffisburg weiterleben, als mit diesem Club anzutun, nur weil ich jetzt dort ein paar Franken mehr oder Euro mehr verdiene. Nein, Union Berlin, das wäre wirklich ein richtig passender Club. Eben nochmal, ein stabiler Club, ein geerdeter Club, ein unglaublich leidenschaftlicher Anhang auch. Also, und man hat dort natürlich mit dem Urs Fischer absolut überragende Erfahrungen gemacht. Also, dass man möglicherweise das ein bisschen im Hinterkopf hat und du das auf den Mauro kommt, ist vielleicht nicht ganz abwegig.
Aber der Rucksack wäre riesig, oder Thun, man hat Urs Fischer irgendwie im Rücken. Also, es ist dann schon auch nicht so, dass man einfach ganz unbeschwert in den Club kommen würde, Dominik.
Definitiv, aber insofern bin ich beim Thomas, wenn es so funktioniert, euer Bundesliga-Freund, ist Union einer von diesen wenigen Clubs, die ich für ihn absolut als passend sehe. Ich weiss jetzt nicht, warum das du so Frankfurt so hast abkanzelt oder Gladbach, zwei absolut grosse Traditionsvereine.
Nein, Gladbach kann ich nicht, aber Frankfurt, du hast so ein volatiles Umfeld. Richtig. In Frankfurt. Und du hast jetzt gesehen, was passiert, wenn ein Anhang nicht zufrieden ist, ja, mit dem Trainer.
Nein, Frankfurt wäre ja eine Nummer zu gross für ihn. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Weißt du, auch mit dem ganzen Medienplatz, wie schnell der plötzlich auch seine Art und Weise, wie er redet, halt, sein Deutsch-Italienisch, wie plötzlich das ins Negative gedreht wird, mit natürlich einer ganz anderen Mannschaft, mit einer Mannschaft, die extrem auf das Transferbusiness aus ist, mit einer Mannschaft mit Spielern von ein bisschen überall her. Also das hätte ihm jetzt weniger zutraut, aber Union finde ich auch, das passt super.
Das ist jetzt eben gerade interessant, wenn du sagst, wegen der Sprache, ich meine, das ist Urs Fischer, seine grosse Bedenken, die er hatte, als er auf Berlin ist, eher als der bedächtig sprechende Schweizer. Und dann ist plötzlich Kult geworden, wie er geredet hat. Oder? Man hat nichts müssen sagen, man hat das super gefunden in Berlin. Und das kann natürlich auch, jetzt klingt jetzt vielleicht blöd, aber das kann ein Trumpf werden für den Lustrinelli, seine Sprache, die man so natürlich in Deutschland noch nie gehört hat. Oder? Und, also ich bin überzeugt, er würde sehr gute Team passen.
Aber es wird dann ein Trumpf, wenn er das Resultat hat.
Also ja, das ist selbstverständlich.
Und das ist auch beim Urs Fischer halt.
Das ist selbstverständlich.
Worden, oder?
Völlig, völlig berechtigt.
Und ich sehe ihn aber auch am ehesten bei Union, weil natürlich Union, klar vom Schiff aus, aber man hat am ehesten das Gefühl, das sind so ein bisschen Thun-Vibes. Oder umgekehrt, Thun hat Union-Vibes oder wie auch immer. Oder? Also man hat das Gefühl, die sind am nächsten von der Ausstrahlung. Union ist viel grösser, logisch, aber so vom Klima, das herrscht, rund um den Club, im Club, sind die am ähnlichsten. Ähnlicher als die grossen zwei Traditionsvereine. Und von dort her habe ich schon das Gefühl, dort hat er wahrscheinlich gute Chancen, vieles von dem, was er jetzt hat können leben in Thun und machen in Thun, auch mitzunehmen und erfolgreich zu implementieren. Oder? Ich meine nicht Spieler mitnehmen, wohlverstanden. Ja,
aber ich meine, Thun hat ihm 4 Jahre gegeben für die Idee des Fußballs. Also
die hätte er nicht.
Die hat er vermutlich selbst bei Union Berlin nicht. Also das ist auch klar, dass man in der Bundesliga nicht einfach so lange zuguckt, wie das jetzt der FC Thun gemacht hat.
Nein, aber seine Idee vom Fußball würde ja passen. Würde passen in die Bundesliga, würde passen zu dem Union Berlin. Da wäre ich weniger skeptisch, als was der Peter Zeidler bei Bochum angehört hat. Ich glaube auch, also wenn er die Chance bekommen sollte, dann muss er es jetzt eigentlich auch nutzen, finde ich, weil das ist ein Club, den du wirklich auch probieren willst. Und ja, ich möchte es ihm gönnen.
Ja, und der Weg zurück in die Schweiz steht ihm ja völlig offen, richtig, egal wie es ausgeht in Deutschland. Oder? Also, Von dort her, vielleicht braucht es das sogar, den Abstecher ins Ausland, dass er mit einem guten Gewissen dann bei einem anderen Superligist eines Tages unterschreibt.
Wir verabschieden uns mit dem letzten Thema, was wir noch ganz kurz ansprechen, weil wenn die Folge aufgenommen ist und produziert ist und dann ausgestrahlt wird, sind es eigentlich nur noch ein paar Minuten, bis das erste Barra-Spiel zwischen GC und dem FC Aarau dann wirklich beginnt.
Wir hatten keine andere Wahl. Also ich will jetzt gar nicht um Entschuldigung bitten. Ich verstehe jetzt, dass die anderen sich nerven, die Gegner, aber wir hatten keine andere Wahl. Alle hätten es genauso gemacht wie die Grasshopper. Und deshalb spielen wir hier ohne unsere Stammspieler, ohne die Spieler, die dann am Montag in Aarau auflaufen.
Dominik, wir haben letzte Woche über Moral im Sport geredet, als es um den Ibiza-Trip des FC Thun ging. Jetzt bei GC stellt sich eine ähnliche Frage. Man hat im Grunde den letzten Spieltag komplett abgeschenkt, indem man die U21 mitgenommen hat, hat damit dann direkt noch den Wettbewerb in der Erstliga Classic verfälscht. Ist es okay, was GC gemacht hat, dass man sagt, hey, am Montag ist das erste Spiel, wir wollen alle fit haben, wir nehmen einfach die U21 mit und die spielen dann halt ihr reguläres Meisterspiel nicht?
Grundsätzlich ist es nicht okay, oder? Es ist auf eine Art schon unfair. Ankerum, was haben sie wollen machen? Was haben sie machen? Jetzt kann man sagen, gut, es ist auch ihre Schuld oder es ist die Schuld von Stadt Zürich oder von wem auch was, dass die Barras so früh muss stattfinden. Aber mit dieser Ausgangslage hätte ich als Peter Zeidler ja sicher auch nicht meine Spieler gebracht, wenn zwei Tage später das kapitale Hinspiel ist in Barras. Es war irgendwie einfach ein absolutes Gemurksen. Einmal mehr, muss man sagen. Da kann GC aber auch nicht so viel dafür. Da müssen alle grundsätzlich über die Bücher, dass einfach so etwas nicht mehr passiert, weil es ist jetzt einfach etwas gewesen, auch eben mit dieser Wettbewerbsverfügung in der ersten Liga, die einfach nicht so hergehören.
Ja, und du kannst grundsätzlich machen, was das Regelwerk erlaubt. Und solange das Regelwerk das erlaubt, musst du im Rahmen der Regeln das Bestmögliche unternehmen. Vielleicht sogar manchmal gegen die Regeln und eine Strafe in Kauf nehmen, je nachdem, wie die Strafe ausgeht. Wenn es darum geht, dass du deinem Unternehmen, mit deinem Unternehmen das Beste willst rausholen. Jetzt geht es nicht gerade um wenig, wenn es um Barras geht, sondern es geht darum, Challenge League in der Zukunft, Existenzen, whatever. Oder?
Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hättest du eigentlich so sagen, wir lassen die U21 den Match spielen in der ersten Liga und wir treten einfach nicht an am Samstag. Das wäre auch die fairste
Lösung. Das wäre das Fairste gewesen, oder? Weil oben hat man sowieso nichts mehr kaputt machen.
Eigentlich, das wäre die richtige Lösung.
Du hast aber wahrscheinlich Fernsehverträge etc., die das Problem sind.
Du hast ja eh keine Zuschauer gehabt, weil es ist ja auch der Ausschluss von der Öffentlichkeit gewesen. Ich gehe davon aus, dass GC eine saftige Busse wird bekommen. Das wäre auch nichts als richtig. Also, was immer saftig aber ist am Schluss.
Wobei die Regeln erlauben es ja, glaube ich, alles bis da.
Einfach vorfegen. Man kann einfach sagen, ja, heute haben wir keine Lust zum Schutten. Das geben wir mal vorfegen. Hättet ihr ja mit der U18 spielen können?
Gut, das wäre auch ein Wettbewerb.
Natürlich, aber das ist ja. Es ist natürlich aus der Sicht von Peter Zeidler, das war das einzige Richtige gewesen, was gemacht haben, die Spieler schonen für heute Abend, also für den Montagabend. Und mit U21 auf Lausanne zu gehen, das ist ja absolut richtig. Ändert aber nichts daran, dass es für die U21, für den Wettbewerb erste Liga, dass es einfach höchstgradig unfair ist. Und darum muss GC gebüßt werden. Und es ist einfach, wie du hast es gesagt, Dominik, es ist ein Gemurks. Und es ist einfach bezeichnend für die Stadionsituation in Zürich, wie peinlich das die ist.
Ja, aber wenn diese Fälle-Regelanpassung jetzt quasi ins Auge fasst, aufgrund von dem Vorgehen, dann ist ja klar, dass sie jetzt nicht gebüßt werden, weil offenbar ist es dann okay gewesen. Also okay im Sinn von innerhalb von der
Regel. Dessen Fall muss er nicht büßen, es ist eine Sache von der ersten Liga.
Ja.
Okay, einverstanden. Ja.
Und es ist irgendwie eine Situation, die eigentlich nur Verlierer produziert. Weil Aarau ist für mich auch ein grosser Verlierer. Die haben am Freitagabend ein Spiel gehabt, ein Kapitalsspiel um Aufstieg. Übrigens hast du Tillmann geschafft, über eine Stunde den Aufsteiger in die Super League nicht zu erwähnen, oder? Der FC Vaduz. Gratuliere dir. Aber Aarau hat am Freitag ein extrem wichtiges Spiel gehabt, konnte keine Spiele schonen wie GC. Also auch als Aarau wäre ich enorm unzufrieden. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, weil sie sich nicht dazu äußern, weil sie sich nur über das Spiel gegen GC äußern, weil sie alle Ehren wert finden. Also es ist echt wirklich eine Situation, die nur Verlierer hat produziert und wo man endlich jetzt muss für die nächste Saison schauen, dass so etwas gar nicht mehr möglich ist.
Ja, du musst dir vorstellen, dass GC wäre es am Samstag noch mal etwas gegangen, wenn sie Winter gegen Winterthur verloren hätten. Hätten sie ja nicht können mit der U21 auf Lausanne gehen. Mm. Also nicht, dass sie mit der sogenannten A-Mannschaft, Profimannschaft spielen und zwei Tage später dann in Aarau. wäre auch lustig gewesen für sie. Aber eben darum, es ist einfach wirklich ein Schandfleck für den Schweizer Fußball, die ganze Problematik.
Da hast du völlig recht, ja.
Danke, Noli.
Wie gesagt, die Folge kommt wirklich kurz vor dem ersten Varaspiel raus, aber Aarau ist auch, Olli, sinnbildlich. Man gewinnt in Vaduz das Direktduell. Man ist sich wahrscheinlich schon relativ sicher, dass man jetzt dann den direkten Aufstieg schafft und dann natürlich klappt es dann doch wieder nicht, weil man gegen Iverdon 2-2 spielt und geht jetzt mit dem Gefühl mal wieder in Barra-Spiele. Es ist schon sehr bezeichnend.
Ja, also vor allem, wie gewinnt man am Montag gegen Vaduz, oder? In der Nachspielzeit mit dem Sieg-Goal, wo du dann denkst, jetzt ist alles, jetzt hat es alles, was es eigentlich braucht, dass jetzt Aarau das irgendwie durchstiert, dann am Schluss im Heimspiel gegen Iverdon. Und so dreht es ja zuerst auch auf, sind 2-0 in Führung. Ja, und dann kommt halt ein blöder Ballverlust im Mittelfeld, kurz, also auch unmittelbar vor der Pause. Und das 1-2, und dann hast du schon gewusst, sehr, sehr kritisch und prompt battlen sie dann auch ums 2-2 und bringen es dann in der Schlussoffensive halt nicht mehr stand, den Ball noch jetzt schiessen. Und jetzt glaube ich nicht, dass wenn du als Erster ins letzte Spiel gehst am Freitag, du parat bist am Montag nach dieser Ausgangslage zum Barrage gegen einen Superligist, auch wenn es nur geht, sie ist nach dieser Saison erfolgreich bestritten.
Thomas glaubt auch nicht dran, oder?
Das Nein, ich habe nachweislich gesagt, Vaduz steigt auf. Und auch vor dem Match am Freitag war für mich klar. Ist es
vom Notar geprüft, oder was?
Vom
Notar
geprüft? Nein, darauf kann man nachschauen auf diverse Chats.
Und ich kann es auch bestätigen, ich habe es gehört in einem Gespräch, ich kann
es nicht so bezeugen. Nein, es ist klar gewesen, es ist absolut klar gewesen. Und es ist jetzt ja nicht so, dass GC unbedingt das verdient hätte, die Barrage zu überstehen.
Das haben sie auch nicht verdient.
Aber ich gehe davon aus, dass es Aarau halt wieder nicht wird packen.
Wenn wir schon so bei der Prognose sind, und es ist absolut plausibel, was die sagen. Was die sagen, da, wenn man zum Beispiel Draco anschaut, Faro, der ja das Siegesgoal geschossen in Vaduz, wo eigentlich die Mannschaft nachher im Match gegen Iverdon, der die ja im Alleingang am Schopf packt und noch einmal nach vorne gerissen in der Schlussphase. Also der ist wirklich gemerkt.
Er schiesst ja auch eines von den beiden Goal vor der Pause.
Und der war so präsent gewesen, und der war so dominant gewesen, und er hat es doch nicht gelangt. Und wenn man schaut, wie der nach dem Match zu Weg war, also der war im Boden zerstört, dann verstand ich, hat man irgendwie Zweifel an dem Aarau, Hankrum, das ist so eine Saison, wo Thun als Meister können produzieren konnte. Und ich glaube, darum wird es Aarau noch eine Wende schaffen und doch noch aufsteigen.
Tilman, du?
So wenig Hoffnung ich seit Monaten in GC habe, aber ich sehe tatsächlich Aarau aufgrund der aktuellen Situation, aber auch das, was die alles mitschleppen aus den letzten Jahren, ich sehe irgendwie nicht, wie die das machen, weil natürlich ist es jetzt alles mit einem Schlag wieder da. Nicht nur das Spiel vom Freitag, sondern man denkt dann nochmal die ganzen Jahre zurück und ich weiß nicht, ob man das so schnell ausblenden kann. Kannst du mir nicht vorstellen.
Der Domi zieht einfach die Lehre aus der Saison, indem er sagt, alles, was man vorher für logisch gehalten hat, ist anders rausgekommen und hat sich erst im Nachhinein entschlossen, warum und darum trotzdem Aarau, oder?
Richtig. Wir sind auf jeden Fall am Ende der 343. Ausgabe, aber wir müssen noch schnell einen Ankündigungsblock machen. Wir haben nämlich 4 Ankündigungen, also vielleicht 3,5. Und zwar die eine, die ich letzte Woche schon gemacht habe. Am 28. Mai könnt ihr uns hören im Arthaus in Zürich zusammen mit dem Fußballpodcast Forza vom Blick und Sikora Giesler. Wir schauen auf die WM voraus. Wer da keine Zeit hat, weil er zum Beispiel Eishockey-Tickets hat für die Viertelfinals, die, glaube ich, an dem Tag oder an dem Abend gespielt werden, wir haben schon ein paar geschrieben, dann kann man das noch nachholen am 8. Juni. Werden wir nämlich von der dritten Halbzeit nochmal auf die WM vorausblicken im Kino Koni in Zürich. Und ich werde dann schon in den USA sein. Aber endlich wird der Traum erfüllt, dass ich auf einer Kinoleinwand zu sehen sein werde. Und ich finde, allein deswegen wäre ich froh, wenn das Kino einfach voll ist. Weil, also
du und Kinoleinwand ist Albtraum, ja, eigentlich.
Also du bist jetzt fortan Brad Pitt, oder?
Ja, also ich, ja.
A.K. Tillmann Pauls.
Aber das genau. Gute ist, wir drei erscheinen auch nicht und dann kann er da live aus San Diego auf der Kinoleinwand all die Leute unterhalten.
Genau. Und das Beste daran ist natürlich, das ist der erste Live-Podcast, wo ich nicht nur die Schuhe ausziehen kann, ich kann theoretisch auch ohne Hose am Schreibtisch sitzen und keiner wird es merken. Die dritte Ankündigung mache ich nicht selbst, sondern die schiebe ich Olli rüber, weil wenn wir schon bei WM-Vorschauen sind, dann Olli, in Basel passiert glaube ich auch noch was.
Genau, 1. Juni im Kulturhaus Hebsen haben wir mit dem Benny Huckel, mit dem Adrian Knupp, WM-Fahrer und Torschütz 94 in den USA und mit dem Bernhard Häusler, der ja durchaus auch eine spezielle Sicht hat auf so Sachen wie Weltmeisterschaft, Fußball und Kommerz, ein Batz WM-Fußball-Talk oder Fußball-WM-Talk. Fängt um 7:30 am Abend an, wird von mir moderiert. Und würde mich freuen, wenn der ein oder andere vorbeischaut. Auf unserer BATS-Homepage kann man entsprechend auch Tickets für das sich sichern.
Und ich gehe davon aus, wenn du einen WM-Talk machst, wird es zu 95% um FC Basel gehen, oder? Ist logisch.
Das ist eben nicht das Ziel, obwohl natürlich alle eine gemeinsame Vergangenheit beim FC Basel haben, die drei.
Aber ich finde, es schon noch gross. Oder? Der Knupp hat reingeführt, der Häusler hat reingeführt, aber der Huckel ist so gross, da längt der Name.
Benny Huckel weiss man ja, oder? Also absolut auf der Höhe, wenn es um die jetzige Schweizer Nationalmannschaft geht, als Experte und ja auch selber an einer WM dabei gewesen, 2010 in Südafrika.
Eine Frage habe ich an dich, Olino.
Ja.
Kennst du eigentlich jemanden im Schweizer Fußball außerhalb vom FCB?
Ich kenne Leute außerhalb vom FCB, aber die musst du zu Basel nicht bringen, weil der kommt definitiv niemand
schauen. Nein, grundsätzlich kennst du eigentlich. Hast du dein Telefon in eine Nummer von
selbstverständlich.
Jemandem? Die letzte und dreieinhalbte Ankündigung. Wenn es jetzt passieren sollte am Donnerstag im Barasch-Rückspiel, dass der FC Aarau es schafft, in die Super League aufsteigt und GC im Gegenzug in die Challenge League absteigt, dann würden wir uns am Freitag, wird die Folge dann ausgestrahlt, würden wir uns nochmal melden und über die beiden Barasch-Spiele reden, bevor wir dann am Montag endlich mal nochmal Awards verteilen und auf die gesamte Saison zurückgucken. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Wir haben alles angekündigt, was man ankündigen kann. Und weil Dominik schon gesagt hat, ich habe tatsächlich noch kein einziges Wort über den Aufsteiger in die Super League verloren, über den FC Vaduz. Und habe gedacht, wir handeln das heute einfach in dem Lied hier ab, was wir am Ende zum Ehren des FC Vaduz abspielen. Danke euch dreien fürs Mitreden. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Und bis spätestens Montag, vielleicht aber auch schon bis Freitag. Meisterschaft, der Fleisch und Schüsse.